Willkommen zu einer neuen Folge Ungehobelt, dem DDS-Podcast. Ich bin Katharina Feuer und spreche mit Uwe Linke. Diese Folge könnte man mit Wünsche erkennen oder Lasst uns spielen betiteln. Jedenfalls hat mein Gesprächspartner Uwe Linke einen sehr spielerischen Ansatz für sein Tool, den Mood Mirror, gewählt. Er ist Interior Designer, Wohnpsychologe, Autor sowie Farb- und Lichtplaner und nimmt euch mit in seine Welt der Raumgestaltung. Ich durfte selbst den Mood Mirror ausprobieren und war sehr fasziniert, was Uwe alles aus meiner Materialcollage herausgelesen hat. Er betont, dass man mit nur wenigen Mitteln und auch ohne ein Studium der Psychologie es schafft, mit seinem Ansatz Kundenwünsche noch individueller zu erkennen und umzusetzen. Viel Spaß dabei! Was verstehst du unter Wohnpsychologie und wo kommt der Begriff her?
Der Begriff, den habe ich vor 15 Jahren erfunden. Ich bin Einrichtungshausbesitzer gewesen, bin studierter Designer und habe viele psychologische Ausbildungen gemacht. Und dann habe ich ein Buch darüber geschrieben, über die Psychologie des Wohnens und dachte mir, das ist die Wohnpsychologie. Und es geht darum, einfach herauszufinden, was Wohnen und Psychologie miteinander zu tun haben. Das heißt, es gibt immer Dinge, womit wir uns verraten, womit man an unserem Verhalten, an unseren Vorlieben, an dem, was wir tun und was wir nicht tun, einfach erkennen kann, was wir für Menschen sind. Und dafür war ich mehrfach im Fernsehen. Man hat also immer versucht, mich in eine Wohnung reinzuführen, wo ich niemand kenne, nichts weiß. Und dann hat man gesagt, so Herr Linke, und was sieht man jetzt da? Also was können Sie über die Person aussagen? Und die meisten Leute waren verblüfft. Und im Grunde genommen ist das was, was wir alle machen. Wenn wir jemanden zum ersten Mal sehen und dann werden wir zum ersten Mal in seine Wohnung eingeladen, dann haben wir uns schon ein Bild gemacht, wie die Person ist, wie die wahrscheinlich wohnt. Und wir sind verblüfft oder wir denken, ah, genau, das stimmt total überein. Das ist im Prinzip die Wohnpsychologie. Das kann man dann auch noch wissenschaftlich beschreiben mit Studien. Aber im Großen und Ganzen ist, dass wir einfach verstehen, was Menschen, ihr Verhalten und ihre Verhaltensmuster, ihre Vorlieben und ihre Ideen mit dem zu tun haben, wie sie sich beim Wohnen ausdrücken und benehmen.
Ich hatte mir auch ein, zwei Folgen davon angeschaut und ich fand es total faszinierend, den Moment, wenn du den Bewohnern dieser Räume erklärt hast, was du gesehen hast und entdeckt hast, und die wiederum waren total geflasht, weil man hatte so das Gefühl, du hast sie wirklich erkannt oder gesehen. Das ist jetzt kein Hokuspokus, sondern du hast da eine gewisse Methode entwickelt. Welche Punkte in so einem Raum hast du denn als Referenz genommen, um dann zu deinen Schlüssen zu kommen?
Also zum einen schaue ich natürlich immer auf die Farben, die verwendet werden oder auf darauf, ob überhaupt Farben verwendet werden. Dann spielt die Dichte in einem Raum eine relativ große Rolle. Und das hat weniger damit zu tun, ob jemand einfach viele Gegenstände hat oder eine kleine Wohnung oder kleine Räume hat, sondern wie viel Verdichtung ertrage ich im Raum? Also ist eine Bilderwand komplett voll? Ist das Bücherregal überquellend? Und habe ich an meinem Lieblingssitzplatz noch einen Stapel von irgendwas oder noch 7 Kissen? Oder habe ich halt so eine relativ puristische Leere? Und das hat nichts zu tun mit dem Stil, den Menschen haben, weil das sind, glaube ich, Sehnsuchtsbilder, die Einrichtungsstile, sondern es hat damit zu tun, wie sehr jemand in der Form von einem Objekt, von einem Produkt einfach die Nähe braucht. Und damit drückt er aus, wie er die Nähe von Menschen braucht. Das heißt, wenn ich sehr distanziert bin, dann räume ich mir den Raum nicht komplett voll mit Dingen und erzeuge einfach nicht so eine Verdichtung. Das ist meine Beobachtung nach 30, 40 Jahren, wo ich in dieser Branche bin und hunderte von Wohnungen von innen gesehen habe. Und dann spielen Vorhänge oder überhaupt Fenster eine Rolle, weil das ist sozusagen die Verbindung nach außen. Also sind die verbrämt mit großartigen Vorhanganlagen? Ist da nur ein Rollo oder ist da nichts? Und dann sind es ganz viele Kleinigkeiten, auf die ich schaue. Und natürlich könnte man sagen, okay, was hat jemand im Bücherregal stehen? Welche Titel liest der? Hat der vielleicht noch CDs? Hängt der an irgendwas Altem, was heute nicht mehr so gebräuchlich ist? Und oft sind es so kleine verräterische Details, die vielleicht so ein bisschen unstimmig sind, wo man denkt, was ist denn das jetzt? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und das ist meistens sehr, sehr aussagekräftig. Und dann kann man immer noch ins Gespräch mit den Leuten kommen, und hinterher einfach sagen, okay, ich habe das und das gesehen. Normalerweise heißt es das und das. Was ist das denn bei Ihnen? Das ist dann immer spannend, so eine Auflösung zu machen.
Jetzt müssen wir, glaube ich, mal so den Transfer zu unserer Zielgruppe und Hörerschaft schaffen, zu Schreinern und Tischlern, weil der Grund, warum wir hier zwei hier sprechen, ist, dass diese Methode, die du entwickelt hast, ich nehme es jetzt mal vorweg, diesen Mood Mirror, dass man denen auch sozusagen Schreinern und Tischlern an die Hand geben kann, dass die so ähnlich arbeiten können, um Kunden im Beratungsgespräch zu unterstützen. Deswegen würde ich das gerne mal vorweg nehmen. Was ist der Mood Mirror und warum hast du den entwickelt?
Wenn wir versuchen herauszufinden, was Kunden wollen, dann kommen die zum Tischler ja mit der Idee, ich brauche einen Schrank, ich brauche irgendein Kastenmöbel, ich brauche einen Esstisch. Und im Prinzip denkt man immer, ah, es geht um dieses Produkt. Aber Produkte gibt es ja wie Sand am Meer. Es müsste ja keiner zum Tischler geben. Das ist ja nicht wie vor 150 Jahren. Heute gibt es tonnenweise Geschäfte, Marken, alles Mögliche. Du kannst alles überall kaufen. Das ist ja der Grund, warum wahrscheinlich die Leute beim Tischler zwar vielleicht eine Maßanfertigung suchen, aber auch was Besonderes suchen. Also es geht um viel mehr. Der Tischler ist viel mehr als jemand, der irgendein Produkt herstellt. Es geht darum, oft für den Kunden ein tolles Wohn- und Lebenskonzept zu machen. Und dieses Wohnkonzept wird dann zum Lebensraumkonzept. Das heißt, zum einen sind es natürlich Menschen, die sich was Individuelles vom Tischler leisten können. Manchmal sind Dinge vom Tischler auch tatsächlich preiswerter, weil die halt was machen können, was in der Serie jetzt so gar nicht möglich ist. Oder weil die was machen können, was mit mehr vielleicht Raffinesse ausgestattet ist, was es so einfach nicht zu kaufen gibt. Und trotzdem, der Tischler ist irgendwie jemand, der herausfinden muss, was steckt denn hinter diesem Produktwunsch und was geht es denn hier eigentlich? Und dazu muss er im Grunde genommen sowas wie ein Psychologe sein, um herauszufinden, was kann man denn da zwischen den Zeilen lesen? Was erwartet sich denn der Kunde über das Produkt hinaus? Warum wählt dann gerade dieses Holz? Was ist denn das für ein Argument? Und wenn man mit Menschen redet, dann stellt man fest, es ist immer ein Bedürfnis dahinter, warum Menschen eine Aussage treffen. Und ich hatte selber ein Einrichtungshaus über 24 Jahre und ich habe viele Azubis ausgebildet. Und die haben immer gesagt, okay, wie machst denn du das? Warum bist du so ein guter Verkäufer? Und sage ich, naja, schau mal, stell dir mal vor, du hättest jetzt das Geld und könntest bei uns einkaufen und hättest Lust, dir eine Couch zuzulegen. Und wir hatten immer nur hochwertige Produkte. Und ich sagte, okay, tu mal so, als hättest du 10.000 Euro in der Hosentasche und kaufst dir eine Couch oder kaufst dir einen tollen Esstisch. Mit welcher Idee würdest du denn da reinkommen und mit welcher Idee würdest du danach fragen? Und dann haben die gesagt, naja, also ich suche eine schöne Couch. Okay, hat Ihnen denn schon was gefallen in der Ausstellung? Und dann gehen die Leute auf was zu und sagen, ah, das hat mir gefallen. Das schaut so kuschelig aus, wenn es eine Couch ist. Oder da würde ich jetzt wirklich all meine Freunde einladen können. Und du hörst genau, was steckt dahinter? Was ist das Bedürfnis dahinter? Die Couch, die soll dich entspannen. Der Esstisch, da möchtest du deine Freunde versammeln. Da willst du mit deiner Familie sitzen. Da willst du Menschen zusammenführen, damit es einfach lebendig wird. Und das ist die Idee dahinter, warum Psychologie beim Einrichten eine Riesenrolle spielt. Und deswegen suchen die Leute beim Tischler ja eben nicht ein Produkt, sondern wirklich eine Wohn- und Lebensraumgestaltung, mit dem sie im Prinzip ein bisschen glücklicher werden können, als sie es vorher waren.
Und diese Psychologie oder genau, diese Azubis, die diese Fragen hatten, war dann so deine Idee zu sagen, ich gebe denen was an die Hand, und vielleicht können sie auf diesem Weg nochmal besser die Kunden beraten, was jetzt auch zum Beispiel für Tischler und Schreiner funktioniert, dass man, du hast dann, wir haben das ja auch mal probiert. Du hast mir so eine Box geschickt. Ich fand es total faszinierend. Die war bis zum Rand voll mit Materialproben in allen Farben und in allen haptischen Erlebnissen sozusagen. Und ich sollte mir da meine Collage ganz persönlich zusammenstellen. Und du hast dann daraus gelesen, was in gewisser Weise meine Persönlichkeit sein kann und aber auch, was so meine Bedürfnisse sind. Ich fand es total faszinierend. Und wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, hätte ich jetzt gesagt, das ist Hokuspokus. Aber dieser Mood Mirror, Der unterstützt quasi bei der Suche das wirkliche Bedürfnis, was hinter einem Tisch oder was hinter einem Sofa steckt, herauszufinden und so besser auf die Kunden eingehen zu können.
Genau. Also in der Wurmpsychologie gibt es ja viele Ideen, dass man die Leute befragt, was sie wollen, was sie sich wünschen, was ihre Ideen sind, indem man ihnen Fragen stellt. Fragen stellen ist eine schwierige Angelegenheit, weil man muss natürlich die Fragen richtig stellen und so stellen, dass es die Leute einlädt. Und man müsste auch davon ausgehen, dass jeder sich so ausdrücken kann, dass er sich das wirklich sagen kann, um was es geht, was er eigentlich will und was er damit eigentlich erreichen will. Das können aber viele nicht. Das wissen wir von vielen Kundengesprächen, dass manche Menschen sich sehr schwer tun und viele nicht exakt ausdrücken können. Und wenn man selber seine Beratungsgespräche untersucht, dann merkt man, oh, das, was ich glaubte, was es ist, was die Leute suchen, da ist aber dann ganz was anderes rausgekommen dabei. Und um diese Entwicklung abzukürzen und diese Idee abzukürzen, dass Leute nicht sozusagen kognitiv abgespeichert haben, was sie wirklich wollen, was sie erreichen wollen, welches ihr Bedürfnis ist und das vielleicht auch uns als Handwerkern, Dienstleistern, Gestaltern gar nicht so sagen wollen oder können, gibt es eine andere Möglichkeit. Und da ist es eben viel besser, über etwas zu gehen, was der Kunde sowieso irgendwann machen muss, nämlich sich spielerisch auseinanderzusetzen mit Materialien. Wenn wir heute Farbpsychologie-Bücher anschauen oder überhaupt Bücher über Farbe, dann funktioniert jede Art von Farbbuch so, dass man sagt, aha, das ist grün. Und dann sagt man, okay, auf grün haben Menschen folgende Assoziationen oder auf dieses Holz haben Menschen folgende Assoziationen. Aber der Knackpunkt ist, grün ist nur eine Farbe mit ganz, ganz vielen Nuancen, von Mintgrün bis ein Frühlingsgrün, wie es jetzt draußen gibt, oder so ein dunkles Moosgrün, sind es vollkommen unterschiedliche Assoziationen. Und was bei allen fehlt, ist die Haptik. Für uns Menschen gibt es eigentlich Farbe nicht extrahiert als farbiges Licht oder als farbiges, weiß ich nicht, bedrucktes Papier, sondern für uns gibt es Materialien, die eine bestimmte Farbe haben. Das heißt, alles, was wir als Farbe wahrnehmen, ist im Prinzip immer ein Material. Und irgendwann muss der Kunde sowieso was aussuchen. Und der Kunde hat ja, auch wenn er zum Tischler geht, immer eine Farbkombination im Kopf. Das vergessen die Tischler meistens. Die sind sehr, sehr fixiert auf ihr Holz und das ist super verständlich, dass sie das sind. Aber der Kunde hat ja Vorhänge, hat Wohntextilien wie ein Teppich, hat eine Couch, die da integriert werden muss. Und egal, ob das ein Leder oder ein Stoff ist, das sind ja immer unterschiedlichste Oberflächen. Das sind natürlich immer weiche Oberflächen, die es ausmachen. Also das Holz oder der Holzwerkstoff ist ja nur ein Teil von dem, was sozusagen zum Wohnen beiträgt. Ich habe vielleicht ein Parkett, ich habe einen Einbauschrank, ich habe eine Küche aus Holz oder ich habe einen Esstisch. Aber die anderen Dinge wie ein gepolsterter Esszimmerstuhl oder eben eine Couch oder die Farben im Regal und die Bilder, das macht ja wahnsinnig viel aus, damit eine Atmosphäre und eine Stimmung entsteht. Wenn ein Raum ausschließlich aus Holzmöbeln bestehen würde, dann bin ich in einem Museum. Das ist nicht wohnlich. Und auch das, was uns die Showroom-Fotos zeigen, das ist im Prinzip nicht wohnlich, sondern wohnlich ist, wenn ein paar Sachen rumliegen, wenn es irgendwie einladend ist zum Entspannen. Und Holz ist halt einfach oft eine sehr glatte, harte Oberfläche, also brauche ich auch immer den Kontrast. Also ich brauche die Farbigkeit, ich brauche die Kuscheligkeit, ich brauche dieses Wohnliche, was es ausmacht und ein bisschen Unordnung, damit es eben sozusagen für uns etwas ist, worin wir uns wohlfühlen. Und der Mood Mirror ist ein Werkzeug, das wir anwenden können, indem wir den Kunden zur Klärung des Auftrags ein Moodboard legen lassen. Moodboard machen normalerweise Designer, wenn sie Vorschläge machen, wenn der Entwurf schon fertig ist, um zusammenzustellen, in welchem Stoff, in welchem Holz und so weiter, in welcher Menge sozusagen etwas im Raum zusammenwirkt. Interessant wird es aber, wenn wir dem Kunden keine Auftragsstellung geben, sondern sagen, naja, such halt mal raus, was dir gefällt, was dich anmacht. Also der entscheidende Punkt ist dabei, dem Kunden keine Aufgabe zu geben, die er jetzt lösen muss, weil das macht uns Stress im Kopf, sondern zu sagen, such einfach raus, was dir gefällt. Es muss zu nichts passen, weder zu deinem Gesicht noch zu deinem jetzigen Wohnzimmer.
Also er
sondern
muss
ist.
gar keine konkrete Frage beantworten, sondern du gehst da sehr spielerisch ran. Du stellst ihm quasi die Box oder diese ausgelegten Materialien hin und er soll einfach mal wählen, ohne dass du jetzt quasi schon den Hintergrund erläuterst. Wir sind jetzt hier zusammengekommen, um ja, das Farbkonzept hier zu entwickeln. Da geht ja gleich ein ganz
Ja.
anderer Prozess im Kopf vor, sondern du lässt es bewusst offen und versuchst es über diese spielerische Methode herauszufinden.
Die spezifische Frage ist nach dem Unspezifischen. Das ist im Endeffekt der psychologische Reiz. Warum, wenn mir jemand sagt, was steht dir oder was ist deine Lieblingsfarbe oder was passt denn für dich zusammen, dann macht es Stress im Kopf. Und dann antworten wir aus dem Kopf heraus, also aus dem kognitiven Erfahrungsschatz, aus dem, was wir als Trend sehen. Und Trend ist super verführerisch, weil der auf der einen Seite wichtig ist und uns sozusagen zeigen kann, wie etwas aussehen kann. Aber Trend ist auch was, was uns verführt, sozusagen uns anzupassen, etwas zu nehmen, was anerkannt ist. Und damit bedienen wir andere Menschen, aber nicht unser eigenes. Wir kommen nicht drauf, was wir eigentlich schön finden, was für uns ganz individuell sein kann, auch wenn es ein bisschen exzentrisch ist, auch wenn es ein bisschen komisch ist, aber es wäre dann immer noch in unseres und das ist das Entscheidende. Also stelle ich die Frage, wenn Sie Farben zusammenstellen würden, was würden Sie denn zusammenstellen, wenn Sie völlig freie Wahl hätten, wenn Sie einen Raum völlig neu machen dürften, was würde Ihnen denn da gefallen? Das Problem ist, dass wir so viele Bedingungen haben im Raum. Der ist halt mal nur so groß. Die Tür ist halt mal da. Die Fenster sind halt dort. Ich kann mir dessen das leisten. Der Raum ist auch nicht größer oder er hat ein großes oder ein kleines Fenster. Es ist hell oder dunkel. Das sind alles Bedingungen und die machen es schwierig für Nichtfachleute. Für uns Fachleute fällt uns da natürlich immer eine Lösung ein, aber der Kunde ist ja kein Fachmann für den Raum, sondern der ist eher ein Fachmann dafür, dass er diese Stimmung spürt und dann sagt, ah, jetzt ist toll. Genau das wollen wir rausbringen. Und ich habe gemerkt, dass wenn wir spielerisch funktionieren, und das liegt sozusagen an meiner psychologischen Ausbildung, weil ich Traumatherapeut bin, es gibt ein perfektes Werkzeug, um uns sozusagen aus einem Trauma, aus einem Erleben, das uns stresst, rauszubringen. Und das ist Spielen. Spielen bringt uns sofort raus, weil dann ist der Humor aktiviert. Dann muss es niemandem gefallen und du arbeitest nicht nach der Idee, das sollte jemand gefallen, sondern du machst was, wo du denkst, ach, das schaut jetzt ganz schön aus. Und ich habe das ja vielfach getestet. Ich habe das ja 10 Jahre lang entwickelt, habe das mit Architekten, mit Feng Shui-Leuten, mit Farbpsychologen und anderen Menschen getestet. Und die haben diesen Mood Mirror gelegt und haben dann gesagt, weiß auch nicht, irgendwie gefällt mir das nicht richtig. Aber ich kann es auch nicht verändern, sonst ist es nicht mehr meins. Und das hat mir gezeigt, ah, das ist richtig so. Du, wenn die Leute in so einem spielerischen Modus sind, dann greifst du auf dieses Unbewusste zu. Und dieses Unbewusste, das ist absolut entscheidend. Dann ist nämlich nicht der Kopf eingeschaltet, das ist nicht kognitiv, das ist nicht der Trend, sondern das ist das, was Leute machen würden, wenn du sie fragen würdest, wie haben Sie sich denn als Kind wohlgefühlt? Was war denn bei Ihnen zu Hause allein der Ort, wo Sie sich zurückgezogen haben, wo es einfach toll war für Sie als Kind?
Das ist super spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist Trauma- und Paartherapeut. Müssen hier Psychologen, müssen jetzt, Entschuldigung, Schreiner und Tischler so eine Ausbildung auch noch zusätzlich machen, um diesen Mood Mirror zu lesen und um damit arbeiten zu können? Oder das ist ja nicht so die Stoßrichtung, sondern ich habe das so verstanden. Wir haben ja im vergangenen Jahr auch schon gemeinsam einen Trendworkshop gemacht, wo wir genau das gemacht haben mit Tischlern, mit Schreinern, die auch ins Spielen gekommen sind, die auch so eine Collage gelegt haben, die auch diesen Aha-Moment hatten. Und da war ja eigentlich deine Aussage, nee, mit wenigen Schritten kann man im Ansatz diese Methode auch im eigenen Betrieb anwenden. Also
Genau, also der entscheidende Punkt ist, dass du extrem viele Sachen schon beantworten kannst, weil du ein Gefühl dafür hast. Wenn du jetzt eine vollkommen überfüllte Collage hast, die sozusagen sehr strikt geordnet ist, die vielleicht in Gruppen sortiert ist, dann merkst du ja, wenn jemand diese Gruppierungen liebt, die rechten Winkel liebt, sich genau überlegt, was er wie kombiniert, dann wird es doch dem keinen Blumenstoff dazu tun. Das sieht jeder. Das ist vollkommen offensichtlich. Und es braucht sozusagen auch die Idee, wie funktioniert jemand über Kontraste? Also welche Kontraste legt jemand? Das ist deswegen sehr wichtig, weil wir aus der Wahrnehmungspsychologie wissen, dass wir und unser Auge und die Bewertung dessen, was wir sehen, vornehmlich aus den Kontrasten entsteht. Das heißt, wir mögen Ton-in-Ton-Kontraste, sodass die Farben so ein bisschen ineinander übergehen. Oder wir mögen halt starke Kontraste, also Rot und Blau, Schwarz und Weiß, Gelb und Blau. Also so wirklich sehr bunte, farbige Kontraste. Und das ist ja sofort sichtbar, ob jetzt da dazu eben ein Ton-in-Ton-Kontrast passt oder ein weiterer Farbeffekt, der dann den Kontrast noch verstärkt. Und man kriegt ja vom Kunden auch immer sofort eine Antwort. Wir lernen ja in diesem Workshop, der ja wirklich nur ein paar Stunden dauert, lernen die Kunden sofort, was mache ich, wenn ich jetzt dem Kunden weiterentwickeln will. Ich lege eins dazu, wo ich einen Impuls habe, das könnte gut passen oder das geht gar nicht. So, und das sieht jeder. Dafür musst du kein Psychologe sein, dafür musst du kein Designer sein, nichts dergleichen. Und du legst es dazu und dann siehst du, wow, du kriegst eine Antwort von den Kunden. Du kommst sofort in Kontakt. Und das ist das Entscheidende.
Wer jetzt schon neugierig geworden ist, der BM- und DDS-Trend-Workshop findet am 2. und 3. Juli in Stuttgart in der Häfele Blackbox statt. Ihr könnt euch anmelden über die Shortlinks, die ihr unten findet. Und die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weil nur mit wenigen Teilnehmern man wirklich so intensiv zusammenarbeiten kann. Zusätzlich gibt es Vorträge von Katrin Delau, Hannes Beuerle und Uwe Linke, die euch Tipps geben, wie ihr den Wunsch des Kunden räumlich umsetzen könnt mit visuellen und wohnpsychologischen Impulsen. Also einfach anmelden und neugierig bleiben, ihr werdet es nicht bereuen.
Okay, super. Diesen Mood Mirror kann das sich jeder, um jetzt mal so ein bisschen in die Praxis, in die Anwendung zu kommen, kann sich das jeder, was wäre deine Empfehlung, kann sich das jeder Tischler und Schreiner im Betrieb in seiner Planungsbüro-Ecke oder in seiner in dem Bereich, wo er die Kunden berät, auch selbst zusammenstellen? Hast du da Empfehlungen?
Absolut ja, und da empfehle ich mal in die DDS vom letzten Jahr reinzuschauen. Da hatten wir so eine sechsteilige Kolumne. Da habe ich das genau beschrieben, wie wir das machen. Das heißt, du musst natürlich ganz viele Holzmuster zusammensuchen, weil das ist dein Job als Tischler. Aber du brauchst ganz dringend auch, weil das ist das, was der Kunde zu entscheiden hat bei sich zu Hause. Textilien, Fliesen, Steine, also alle möglichen Materialien, die halt tatsächlich in der Wohnumgebung vorkommen. Und erst wenn du diese Zusammenstellung hast, dann kannst du sozusagen mit dem Kunden arbeiten. Ich empfehle das immer sozusagen bereit zu halten auf so flachen Holzplatten, weil das ist diese flache Ansicht, dass du sozusagen die Materialien nehmen kannst, spüren kannst, in die Hand nehmen kannst und sehen kannst und diese Kombinationen dir zusammenstellen kannst. Das ist das, wie wir tatsächlich beim Raumausstatter, beim Tischler mit den Dingen umgehen, um zu sehen, passt es für mich. So, und wenn du das vorbereitest, am besten in Farbgruppen sortiert, da brauchst du 12 Holzplatten, also MDF-Platten, dünne, mit vielleicht 50 mal 50 Zentimeter, dann suchst du dann in 10, 12 Farbgruppen das zusammensortieren, kann der Kunde das sozusagen rauspflücken. Man kann das schon immer vorbereitet halten. Und es zeugt von einer ganz großen Kompetenz. Die meisten Tischler haben ja nur Hölzer da. Und sind natürlich stolz auf das Holz, was sie verarbeiten. Aber der Kunde hat ein ganz anderes Problem. Der muss das Holz zu Hause kombinieren mit eben allen anderen Materialien, die beim Wohnen vorkommen und die das Wohnen erst so richtig gemütlich und wohnlich machen. Also ist es wichtig, dass der Tischler das im Auge hat und ihm sozusagen genau diese Auswahl anbieten kann. Nicht damit der Kunde einen Stoff bei ihm kauft, das ist vollkommen unwichtig, sondern damit sozusagen die Möglichkeiten bestehen, dass der Kunde sofort in dieses Spielerische reinkommt, so wie er es machen würde, als würde er alles zusammenstellen, was es in diesem Raum braucht. Und das kann sich im Prinzip jeder selber zusammenstellen, indem er diese Materialien sammelt oder er kauft einfach bei mir die Box für 369 Euro und hat sofort 600 Materialien beieinander und kann sofort letztendlich damit loslegen.
Und nochmal zur Erläuterung, ich habe dich so verstanden, der Unterschied bei dieser Collage, wenn sie der Kunde selbst legt, ist, dass er gar nicht verbal ausdrücken muss, was er sozusagen denkt zu brauchen oder was er denkt zu mögen, ja, also benenne Trends, ja, sondern dass er das intuitiv macht. Und der Unterschied auch zu einer Collage, die jetzt sozusagen der Tischler oder Schreiner legen würde, also das gibt es ja durchaus, dass man dann sagt, hier so und so habe ich mir das für Sie vorgestellt. Das ist ja dann wiederum ein Angebot, was der Tischler macht, aber dann geht er ja immer von dem aus, was er meint, verstanden zu haben. Und in dem Moment, wo der Kunde das aber selbst legt, ist die Definition noch nonverbal viel klarer und konkreter, oder?
So ist es. Stell dir mal vor, du hast eine Kindheit erlebt, wo deine Mutter immer gesagt hat, jetzt räum doch mal dein Zimmer auf. Dann
das
haben dir
kennt,
deine
glaube
Eltern,
ich, jeder.
Das kennt jeder. So, dann haben dir deine Eltern gebracht, was ist ordentlich? Was ist normal? Was ist sozusagen, das ist ja ein moralischer Wert. Im Prinzip ist die ganze Natur ja irgendwie chaotisch. Aber wir denken, wir müssen etwas ordentlich machen. So, und wenn jetzt der Tischler herkommt oder der Designer, der Raumerstatter, der egal wer sozusagen so eine Collage, so ein Moodboard legt, der wird es ordentlich machen, nur mit rechten Winkeln. Wird es vielleicht gruppieren, um diese Zusammenstellung zu signalisieren. Dann bekommst du letztendlich vorgehalten, was ordentlich ist. Und wahnsinnig viele Menschen gehen auf sowas in Widerstand, weil die sagen, ja, kann man das schon irgendwie vorstellen, aber du bist nicht irgendwie im Herzen dabei, weil du denkst, ja, wieso muss er mir jetzt zeigen, was ordentlich ist? Also meine Ordnung, die sieht jetzt anders aus und die ist auch in Ordnung. Deswegen, wir sind super empfindlich, was das Thema Ordnung anbelangt. Deswegen würde ich empfehlen, eben nicht dieses Moodboard zu machen, ohne das Moodboard vom Kunden zuerst gesehen zu haben. Weil der mag es vielleicht schräg, der mag es vielleicht konzentrisch, der würde nie Gruppen zusammenstellen, der würde die Sachen vielleicht miteinander verbinden, übereinanderlegen. Und das macht so viel aus, weil das für ihn in Ordnung ausschaut. Wir verstehen oft die Ordnung noch nicht, wenn ein Chaos besteht, aber es ist eine Ordnung dahinter. Jeder, der sozusagen etwas für uns Unübersichtliches überschauen kann, dem darf ich auch nicht sozusagen eine Ordnung aufzwingen. Warum? Weil die Leute dann sagen, jetzt finde ich nichts mehr. Und es ist verständlich, mir würde das genauso gehen. Deswegen ist es entscheidend, dass man den Kunden dieses Moodboard legen lässt, um zu verstehen, was ist denn seine Idee von Ordnung? Muss das sauber getrennt sein oder muss das schön zusammengestellt sein? Braucht es einen großen Kontrast? Braucht es Gruppierungen? Braucht es einen großen Kreis, wo alles miteinander verbunden ist? Das müssen wir erst verstehen. Und damit geben wir dem Kunden so eine Möglichkeit, selbstwirksam zu sein. Das ist super wichtig. Selbstwirksamkeit ist was entscheidend ist, weil wir damit dem Kunden sagen, hey, du hast auch Kompetenz. Ich glaube, du kannst es gut mit dieser Gestaltung. Nicht ich zeige dir, was die Gestaltung ist. Ich gebe meine Ideen dazu, ich gebe meine Erfahrungen dazu, meine handwerkliche Kunst, die ich habe. Aber letztendlich sage ich dem Kunden, hey, du bist der Meister für dein Zuhause. Du verstehst, was du willst und was für dich gemütlich ist. Und das gebe ich dem Kunden zurück, indem ich es ihn selbst zuerst machen lasse und ihm nicht zeige, was Ordnung ist.
Diese Methode ist ja auch eine gute Möglichkeit, Fehlentscheidungen zu verhindern, beziehungsweise, so wie du es auch schon gesagt hast, fühlt sich der Kunde ganz anders abgeholt und dann im hinten raus ist er ja dann natürlich auch zufriedener, kann ich mir vorstellen. Um jetzt mal auch im wirtschaftlichen Sinne zu denken, ein zufriedener Kunde kommt ja eher wieder, als wenn er sozusagen ein Konzept oder einen Entwurf übergestülpt bekommen hat, wo man vermeintlich für ihn was gut entworfen und auch realisiert hat. Aber jetzt bekommt er was, wo er wirklich mitgewirkt hat. Und ja. Dann kann man mal davon ausgehen, um mal ein bisschen langfristig zu denken, dass dieser Kunde eher wiederkommt oder eben auch eine Empfehlung ausdrückt und sagt, hier bei dem Tischler, bei diesem Schreiner, bei diesem Unternehmen wurde ich wirklich richtig gut in meinen Bedürfnissen gesehen und habe das bekommen, was ich wollte. Also ist es schon auch am Ende des Tages ein monetärer Effekt, den man so benennen kann, oder?
Absolut, weil der Kunde würde das nicht so perfekt ausdrücken, wie du das jetzt gemacht hast, dass er sich gesehen, gefühlt hat und so weiter, sondern er würde sagen, Mensch, geh zu dem, das war echt toll, was wir da gemacht haben. Die meisten würden vergessen, dass sie diesen Mood Mirror gemacht haben oder dass sie sozusagen selber die Farben, die Materialien zusammengestellt haben. Aber du bindest deinen Kunden ganz stark persönlich. Warum? Du hast ihn angeleitet, was zu machen, wo er sich selbst als kompetent fühlt, er oder sie natürlich. Und du hast sozusagen differenziert nach dem gefragt, was jemand schön findet. Das spart dir total Zeit, weil du nicht abfragen musst, was der Kunde will, sondern er zeigt es dir. Und so ein Moodboard zu legen, dauert 10 Minuten. Und du musst ja da gar nicht so viel tiefer gehen und 1000 Sachen nachfragen, sondern du siehst ja ein Bild. Und selbstverständlich hast du als Tischler ein Gefühl dafür, was dazu passt. Das hat jeder letztendlich. Und du hast eine, eine absolute Alleinstellung. Die meisten machen das ja nicht. Die meisten Tischler machen das, was sie immer machen und denken, naja, das gefällt dem Kunden schon. Oder ich mache das, was Trend ist und das gefällt dem Kunden schon. Wenn du eine andere Kundenbindung schaffen willst, dann geht es darum, dass du deinen Kunden so mit einbeziehst, dass der merkt, oh, der hört mir zu, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Der schaut wirklich genau hin. Der setzt sich mit mir persönlich auseinander und ich habe noch die Möglichkeit als Kunde, was einzubringen, von dem ich gar nicht dachte, dass das irgendwie wertvoll ist. Das heißt, du schaffst was, was hundertprozentig unverwechselbar ist. Und das schafft letztendlich diese Kundenbindung, weil die Leute dann gar nicht mehr das Gefühl haben, der drückt dir was auf oder der will dir was verkaufen, sondern der interessiert sich wirklich für dich. Und das geht halt wirklich in 10, 15 Minuten. Und dadurch verstehst du ja auch den Kunden sehr stark und kannst ihm sagen, ah, ich habe das und das verstanden, das ist das, das und das ist für sie wichtig, der Kontrast ist für sie schön oder diese Art von Nähe oder Verdichtung ist für sie schön. Und du musst es nicht so perfekt ausdrücken. Das reicht, aufs Bild zu schauen und das letztendlich im Grunde nachzubauen, was der Kunde dir da gezeigt hat. Und was super entscheidend ist, du machst dir zum Schluss auch noch etwas, was der Kunde ablehnt. Also du lässt ihn ein Material aussuchen, wo der Kunde sagt, da kann ich mich überhaupt nicht identifizieren damit. Und das macht sozusagen das, was er möchte, so viel verständlicher, weil du verstehst, was das Konzept dahinter ist. Selbst wenn uns das nicht bewusst ist, wir haben ein Konzept und wir haben das ja die Tischler im Workshop bei Häfle damals in der Blackbox ausprobieren lassen. Jeder wusste sofort, was das ist, was er überhaupt nicht leiden kann. Und dann
ich habe es auch sofort gewusst. Das war klar.
Und wenn dir jemand verbalisiert, was sozusagen das ist, viele haben zum Beispiel diesen Kunstrasen ausgesucht. Und dieser Kunstrasen ist was, was manche als Lieblingselement genommen haben und manche als totales Ablehnungselement. Und wenn das jemand als Ablehnungselement nimmt und sonst hat er natürliche Farben, Ton-in-Ton-Kontraste, also schwache Kontraste, wo alles auf Harmonie angelegt ist und wo du viel echte Materialien siehst, dann ist logisch, warum dieser Kunstrasen ein Ablehnungsmaterial ist, weil du merkst, der Mensch will nicht angelogen werden, der will was Echtes, ein echtes Material. Das soll nichts sein, was einen Anschein wie etwas erzeugt, sondern das soll echt sein. Richtiger Rasen oder halt gar kein Rasen. Ja, und wenn das jemand als Lieblingsmaterial wählt, dann steht es für ihn als Symbol von Grün, von Lebendigkeit, von Natur. Aber du siehst es eben sofort und das macht diese Stimmigkeit von diesem Konzept des Mutmirrors letztendlich aus.
Gibt es auch Fehler, die man da machen kann? Also hast du das im Alltag auch erlebt, dass es jemand doch dann missverstanden hat? Also ich möchte ja so ein bisschen die Berührungsängste, das einfach mal auszuprobieren, an für sich nehmen. Aber vielleicht kannst du aus deinem Erfahrungsschatz berichten, dass du dann auch einen Aha-Moment hattest und dachtest, okay, das funktioniert nicht. Oder ist das wirklich so intuitiv und so easy, wie du das gerade beschreibst?
Also man kann mit dem Mood Mirror sehr, sehr tief gehen, bis zu einer psychologischen Deutung. Aber das ist überhaupt nicht erforderlich und das ist ja auch gar nicht der Job. Letztendlich gibt es drei Varianten. Die dritte Variante ist halt die ganz intensive. Das ist dann eher für Psychologen, Therapeuten oder Coaches. Die zwei anderen Varianten ist halt sozusagen die kurze, die 10-Minuten-Variante. Da lässt du die Kunden einfach ein Bild legen und du orientierst dich danach und schaust es einfach an, um zu verstehen, was ist das Prinzip dahinter. Das Ordnungsprinzip, das Kontrastprinzip, das Gruppierungsprinzip. Punkt. Mehr ist nicht erforderlich. Du kannst dich einfach daran orientieren. Du musst auch deinen Kunden überhaupt nicht in ein Gespräch damit reinziehen. Du siehst sehr vieles. Ich bin hundertprozentig überzeugt. Die zweite Variante ist, dass du ein bisschen tiefer gehst, dass du mit dem Kunden ins Gespräch kommst und sagst, okay, wenn sie denn jetzt ein neues Material da mit einbringen würden, also wenn ich ihnen was Neues vorschlagen dürfte, was wäre ihre eigene Idee denn? Was könnten wir denn hier noch machen? Ich sehe gerade, die und die Farbe haben sie oft verwendet, die und die Farbe, die kommt bei ihnen gar nicht vor. Und dann kommen die Kunden ins Nachdenken und sagen, aha, interessant. Aber sie kommen eben nicht ins psychologische Nachdenken, sondern sie bleiben auf diesem Bild. Sie sagen, ah ja, stimmt, Blau kommt jetzt gar nicht vor. Eigentlich mag ich Blau, aber total gern. Wird hier Blau passen? Und welches Blau passt hier? Und dann hast du den Kunden sofort wieder in einer Arbeit, die ihm Spaß macht, weil er selber zum Gestalter wird. Und das ist nichts Psychologisches. Das ist nichts, wo du eine Ausbildung machen musst. Du bringst einfach den Menschen ins Spielen mit dem, wo er gerade dran ist, mit diesen Materialmustern, und du wirst verstehen, was das Prinzip dahinter ist. Dafür musst du keine psychologischen Ausbildungen machen und der Kunde eben auch nicht. Und er erlebt sich wieder als selbstwirksam, weil er sozusagen was ergänzen, was verändern kann, weil er vielleicht was erkennt hat, wenn der sagt, ah ja, stimmt, das ist ganz schön verdichtet. Möchte ich das bei mir zu Hause auch so? Oder vielleicht könnte man das ein bisschen weitläufiger machen, vielleicht bringen wir ein bisschen mehr Freiraum rein. Aha, interessant. Was würden Sie denn da machen? Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also man könnte jetzt was rausnehmen oder man könnte sozusagen einfach mehr Raum geben, ein bisschen mehr an die Grenzen gehen. Was wäre denn da so Ihres? Und dann haben die Leute eine Idee. Und du lässt sie machen und das Ding weiterentwickeln. Und du musst nichts vorgeben, sondern die Leute erleben sich selber in ihrer maximalen Kompetenz, etwas machen zu dürfen, was sozusagen ihrem eigenen Gestaltungsprinzip entspricht. Und damit sind sie selbstwirksam, damit sind sie kreativ, damit fühlen sie sich kompetent und du kannst nur nachschauen, was damit passiert.
Dann hätte ich noch, weil du das gerade sehr schön plakativ auch erklärt hast mit diesem Kunstrasen, ich glaube, solche konkreten Beispiele helfen immer ganz gut, dieses Konzept, diese Methode zu erklären. Hast du vielleicht noch ein anderes Material, gerade bei Holz, fällt dir da was ein, womit man dann noch was erklären kann, was gefällt oder was eben gar nicht geht, oder ein anderes Kontrastmaterial, woran sich wirklich die Teilnehmenden, die das schon mal gemacht haben, wo sich da wirklich die Geister auch scheiden?
Also was ganz wichtig auch ist, das ist, dass wir eben nicht nur neue Dinge einbringen, sondern auch Dinge, die der Kunde einfach schon hat. Das ist auch ein bisschen Vorschau auf diesen neuen Workshop, den wir jetzt im Juli veranstalten, weil das ist ja ganz interessant. Der Schreiner macht ja nicht nur neue Dinge und sagt, oh, Eiche wäre ganz toll, Nussbaum wäre ganz toll. Manchmal muss er einfach damit leben, dass der Kunde noch einen Buchenholzboden hat oder einen Buchenholzschrank. Und dann ist die Frage, wie bringe ich ihn das unter? Wie bringe ich das überein? Und der Kunde kann das letztendlich, indem er das eben dann ausprobiert und indem ich sozusagen auch diese Muster zusammenstelle und zur Verfügung stelle. Das ist total entscheidend, dass sozusagen in der Musterbox auch Dinge sind, die unmodern sind, die abgelaufen sind. Warum? Weil das Kunden zu Hause haben. Natürlich hast du als Tischler auch immer wieder Kunden, die alles neu haben wollen oder die den Raum vollkommen neu gemacht haben wollen. Aber die meisten ergänzen zu Dingen und Umständen und Bedingungen, die sie schon haben. Da haben sie vielleicht eine alte Kommode von der Oma noch oder sie haben Bilder, von denen sie sich nicht trennen wollen. Oder der Partner hat was mit eingebracht, was einem selber vielleicht jetzt nicht so gefällt, was aber wichtig ist zu erhalten. Und all das sozusagen ist total wichtig, dass das auch in dieser Materialbox vorhanden ist, um damit zu arbeiten. Weil wenn du es als Tischler oder Gestalter nicht tust, der Kunde muss damit klarkommen, weil er das halt eben vorliegend hat. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur die neuesten und schicksten und innovativsten Materialien da zu haben, sondern auch Materialien, mit denen die Kunden leben müssen oder mit denen die Kunden eben leben wollen, obwohl sie vielleicht nicht zusammenpassen.
Ich glaube, vieles, was du hier gerade erzählst, da hat bestimmt der ein oder andere so einen Aha-Moment, dass er denkt, ja, stimmt. Also genau diese Situation haben wir natürlich auch. Wir gehen dann ja auch teilweise zu Kunden nach Hause, sei es um Aufmaß zu machen, aber sei es auch, um sich sozusagen die Situation nochmal genauer anzuschauen und eben genau die Situation, dass man nicht komplett alles neu macht, sondern dass man auch kombinieren muss, nur mit dem Unterschied, dass du jetzt sozusagen eine Methode an die Hand gibst, wie man damit besser umgehen kann, dass es dann vielleicht auch am Ende stimmiger ist, finde ich total spannend. Also
da kann ich jedem Gestalter auch nur empfehlen, immer ein Fotoapparat mitzunehmen, also mit anderen Worten, mit dem Handy zu arbeiten. Ich frage meine Kunden immer, ob ich Fotos machen darf, für mich zur Erinnerung, das ist total wichtig. Aber ich mache mir immer Fotos von diesen Situationen, weil das absolut entscheidend ist, damit wir verstehen, wie das Gesamtbild sich zeigt. Und dieses Gesamtbild ist total wichtig. Und das sehe ich sozusagen in einem Bild. Auch wenn ich jetzt Lichtplanung mache, ich brauche ein Bild, wie das insgesamt aussieht, weil ich dann erst erkennen kann, wie das alles zusammenpasst. Und das gleiche Bild gibt ja dieser Mood Mirror, diese Collage, die ich den Kunden legen lasse. Es gibt ein Gesamtbild und das ist das, was letztendlich der Kunde entscheiden muss. Also ist es auch wichtig für mich, dass ich ein Überblickfoto habe, wo ich sehe, ob das, was ich entwerfe, da auch wirklich reinpasst.
Nee, Ich finde es nach wie vor super spannend und mich hast du damals auch total überzeugt. Das war wirklich, als ob man einem den Spiegel vorhält. Das ist ja dieses nette Wortspiel. Ich bedanke mich, Uwe. Das war toll, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit und in deine Methode gegeben hast. Und ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt vielleicht neugierig geworden ist und sich entweder jetzt im Juli für unseren Workshop anmeldet oder aber auch mal so sich überlegt, jetzt in seine Werkstatt geht und guckt, Mensch, was hätte ich denn spontan oder inwieweit kann ich das vielleicht einfach mal schon direkt ausprobieren?
Ja, Mood Mirror macht Persönlichkeit sichtbar und macht total Spaß, vor allem den Kunden.